Karl Rössel vom Rheinischen Journalistinnenbüro hat die Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg konzipiert. Wir haben ihn bei einer seiner Führungen durch die Ausstellung begleitet. In den Uferhallen erklärte er, was der Anlass für die Recherchen zur Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg war.
Wir wussten auch aus afrikanischen Filmen, es tauchte immer wieder auf und auch von Recherchenreisen in Länder der Dritten Welt auf anderen Kontinenten, dass es überall Soldaten gegeben hatte, die gekämpft hatten auf Seiten der Alliierten. Und dann wollten wir damals schlicht nachschauen, wie viel waren das. Gingen in die Universitätsbibliothek in Köln, in die große WDR-Bibliothek in Köln, fanden nichts, null. Es gab keinerlei Hinweis, keine Angabe darüber, wie viele Menschen aus den verschiedenen Kontinenten an diesem Krieg beteiligt waren. Es gab auch keine Angabe über die Opfer.
Die Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg hat sich vorgenommen zu zeigen, dass an der Seite der Alliierten Millionen Menschen aus Afrika, Asien und Ozeanien kämpften und dass Millionen Menschen in jenen Erdteilen im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen, auch wenn das in vielen Darstellungen des Weltkriegs nicht vorkommt.
Bis heute hat sich daran wenig verändert. Wenn ihr in irgendwelche Geschichtsbücher schaut, Opfer des Zweiten Weltkriegs, gibt es immer diese Tabellen, beginnt in der Regel mit den Opfern der Sowjetunion zurecht, weil das die meisten waren. Zumindest von denen, die bis jetzt zur Kenntnis genommen wurden. 20 Millionen circa wird gesagt, Deutschland 5,5 bis 6 Millionen. Dann kommt Frankreich, Großbritannien, Japan, USA vielleicht noch. Und manchmal geht es runter bis zu 1600 oder 1800 Toten in Dänemark. Aber was fehlt, sind beispielsweise schätzungsweise 21 Millionen Tote in China. Es waren mehr als in Deutschland, Japan und Italien zusammen, allein in China. China stellte 14 Millionen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Zahlen, die bei uns nahezu nirgendwo vorkommen. Zahlen, die aber so ein bisschen darauf hinweisen, dass es hier nicht um ein kleines Nebenthema der Geschichte geht, sondern, wie wir es formulieren, die zweite Hälfte der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die bis jetzt komplett ignoriert ist.
Die Ausstellung, um die es hier in den nächsten Minuten gehen soll, versucht einen Einblick zu geben. Ein Einblick in die vergessene zweite Hälfte des Zweiten Weltkrieges. Die Ausstellung zeigt, dass die Kriegsparteien in ihren Kolonien immer wieder Hilfstruppen rekrutiert haben und das mit Gewalt und dass auch den Alliierten ihre Soldaten aus den Kolonien oft als Soldaten zweiter Klasse galten. Die Ausstellung zeigt aber auch, dass Menschen aus der sogenannten Dritten Welt auch aus eigener Entscheidung engagiert gegen den Nationalsozialismus kämpften.
Besonders nachdrücklichen Widerstand leisteten Menschen auf den Philippinen. So beispielsweise Luis Taruk, damals Anführer der anti-japanischen Volksbefreiungsarmee. Auf den Philippinen entwickelte sich eine Guerilla, die sowohl gegen das faschistische Japan wie auch gegen die Kolonialmacht USA kämpfte.
Die Philippinen sind wahrscheinlich das Land mit den größten Partisanenbewegungen im Prozentsatz der Bevölkerung, den es in irgendeinem Land der Welt gab. Auf den Philippinen gab es auch Frauen in Kommandopositionen, was ansonsten nicht so häufig war, auch nicht in den Widerstandsbewegungen. Die philippinische Historiker schätzen, dass 1 Million Filipinos und Filipinas im bewaffneten Widerstand gegen Japan gekämpft haben. Sie haben dafür einen sehr hohen Preis bezahlt. 1,1 Millionen Menschen auf den Philippinen kamen um im Zweiten Weltkrieg. Das war sie jeder 16. in dem Land. Luis Taruk auf den Philippinen kam aus der Sozialistischen Partei, die sich mit den Kommunisten in den 30er Jahren zusammenschloss. Das waren übrigens auch die, die schon Boykottkampagnen Anfang der 30er Jahre gegen japanische und deutsche Güter organisierten. Und war auch danach immer, ich sag mal, eine linke, sozialistisch geprägte Guerilla-Bewegung.
Luis Taruk, ehemaliger Anführer der anti-japanischen Volksbefreiungsarmee, erzählt.
Because we were rabid students of socio-political development around the world. We were reading those newspapers from all over the world.
Wir verfolgten die sozialen und politischen Entwicklungen rund um die Welt sehr genau und bezogen Zeitungen aus allen möglichen Ländern. Wir wussten um Hitlers betrügerischen Versuch, seine nationalistischen Ziele mit sozialistischen Floskeln zu kaschieren, um Gefolgsleute zu finden. Dafür stand schon sein Buch Mein Kampf. Es war schließlich nachzulesen, welche aggressive Politik er verfolgte und dass er ganz Europa unterwerfen wollte. Wir sahen voraus, dass der Krieg auch die Philippinen erreichen würde. Schließlich hatten die Japaner 1939 bereits Formosa erobert, sowie Korea und die Mandschurei, um von dort aus China anzugreifen. Danach war es nicht mehr weit bis zu den Philippinen. Und unser Land war schon deshalb ein Angriffsziel, weil die Amerikaner hier ihre größten Militärstützpunkte außerhalb der Vereinigten Staaten unterhielten.
Und tatsächlich begann die japanische Luftwaffe im Winter 1941 mit der Bombardierung der US-amerikanischen Militärbasen auf den Philippinen.
Kurz nach der ersten Bombardierung marschierten japanische Truppen ein. Es gab eine US-Streitkraft auf den Philippinen und es gab eine philippinische Streitmacht unter US-Kommando auf den Philippinen. Die konnten aber den überlegenen japanischen Truppen konnten die nicht aufhalten. Die US-Truppen zogen sich dann zurück. MacArthur sagte den berühmten, zumindest in Asien oder in Philippinen berühmten Satz, "We shall return", aber dann war er weg mit seinen ganzen US-Truppen. Das war 1941. Bis 1944 hatten die philippinischen Partisanen weite Teile des Landes befreit. Dann kam die US-Armee zurück auf die Insel Leyte, etwas südlich von Manila. Dort gibt es bis heute noch eine Skulptur. Stählerne Männer in amerikanischer Militäruniform, die an Land gehen, so im Wasser. Die stehen da im Meer. MacArthur. Zur Befreiung der Philippinen. Die Philippinen waren weitgehend befreit.
Als die amerikanischen Truppen nach 3 Jahren auf die Philippinen zurückkehrten, hatten viele Partisanen ihren Teil zur Befreiung unseres Landes beigetragen.
Many Filipino guerrillas have done their bit when the Americans were about to land. While we do not like the extreme evil of Nazism, Fascism, Japanese militarism, we were also very much against American imperialism. So comparing the two, we came to the conclusion, we cannot avoid war, we better side with the lesser evil.
Wir waren gegen Nazismus, Faschismus und den japanischen Militarismus, aber auch gegen den Imperialismus der Amerikaner. Aber im Vergleich kamen wir zu dem Ergebnis, dass letzterer das kleinere Übel darstellte. Wir hofften, dass selbst das kapitalistische Amerika nach dem Krieg demokratischer würde.
Als die US-Armee zurückkehrte, das Erste, was die auf den Philippinen machen wollten, war die Partisanen zu entwaffnen. Noch während des Kriegs, 1944, 1945. Haben die sich natürlich geweigert. Die haben gesagt, ich kämpfe für die Befreiung unseres Landes. Aber sie kämpften eben auch nicht nur für die Befreiung gegen Japan, sondern auch für die Befreiung und die Unabhängigkeit ihres Landes von einer Fortsetzung der US-Kolonialherrschaft.
Im Kapitel zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Asien weist die Ausstellung auch auf die sogenannten Trostfrauen hin, die von der japanischen Armee aus ganz Asien in Militärbordelle verschleppt wurden. Ein großer Teil dieser Frauen kam aus Korea.
Korea, die ganze koreanische Halbinsel war schon seit 1910 zu einer japanischen Kolonie gemacht und war die wichtigste Aufmarschbasis für Japan in seinem Krieg gegen China in Asien und auch später tiefer in die Pazifikregion. Dafür wurden 1,5 Millionen Koreaner und Koreanerinnen zur Zwangsarbeit deportiert. Eine der schlimmsten Folgen des Kriegs und auch der Kolonialisierung Koreas insbesondere.
Eine der Koreanerinnen, die in den 90er Jahren an die Öffentlichkeit ging, erzählt.
Ihren Hwang Geum-ju. Da kriege ich, als ich Buyeo에서 12살에 서울로 와가지고
Ich heiße Han Kum-ju und bin 83 Jahre alt. Mit 12 Jahren kam ich aus der Provinz in die Stadt Hamhung und mit 19 meldete ich mich auf einen Aufruf der Japaner. Es hieß, sie suchten Mädchen und junge Frauen als Fabrikarbeiterinnen. Mein Arbeitsplatz sollte in Jirin sein, in der Mandschurei. Die Japaner versprachen mir, dass ich nach 2 Jahren wieder in meine koreanische Heimat zurückkehren könnte. Tatsächlich haben sie mich dort 6 Jahre festgehalten. Und jahrzehntelang habe ich mit niemandem darüber reden können, was ich damals erleiden musste.
Sie waren ja Comfort Women, Trostfrauen, ein zynischer Begriff genannt. Die Frauen, die in die Militärbordelle verschleppt wurden. Und das waren schätzungsweise allein 120.000 Koreanerinnen. Dann Frauen aus China, Philippinen, Malaya, Burma, Portugiesisch, Timor, also was heute Osttimor ist, Niederländisch, Indien, Indonesien. Hier sind ein paar Fotos nach ihrer Befreiung durch die Alliierten. Diese große Porträtwand ist die Zusammenstellung von Porträts von Überlebenden, die in verschiedenen Ländern an die Öffentlichkeit gegangen sind, um Entschuldigung seitens der japanischen Regierung zu fordern. Viele der Frauenorganisationen waren total sauer darüber, dass die, ich glaube schon in den 60er oder 70er Jahren herrschenden diktatorischen Regierungen in Korea einen Friedensvertrag mit Japan geschlossen hat, wo sie eine größere Summe Geld als Entschädigung sozusagen bekommen haben, die sich viele Militärs in ihre eigenen Taschen gesteckt haben und dafür unterzeichnet haben, dass auch alle individuellen Entschädigungsansprüche gegenüber Japan damit hinfällig seien von koreanischer Seite. Dagegen prozessieren eine dieser Frauen schon seit 10 Jahren.
Ich habe meine Vergangenheit aus Scham nach dem Krieg verheimlicht. Wem hätte ich mich auch anvertrauen sollen? Nach Hause zurückkehren kam nicht in Frage. Hätte ich meine Geschichte erzählt, hätten mich die Leute wie eine Aussätzige behandelt. Deshalb habe ich geschwiegen und auch nicht geheiratet. Erst als in den 90er Jahren Kim Hak-sun, eine Leidensgefährtin, im Fernsehen auftrat und dazu aufrief, das Schweigen endlich zu brechen, brachte auch ich es fertig, an die Öffentlichkeit zu gehen. Alle Welt sollte erfahren, dass die Japaner zehntausende junge Frauen mit Arbeitsangeboten gelockt, aber in ihre Militärbordelle verschleppt und viele von ihnen umgebracht haben. Die Japaner haben sich verhalten wie Tiere, nicht wie Menschen. Möge der Himmel sie bestrafen.
In den 90er Jahren begannen betroffene Frauen in Korea und anderen asiatischen Ländern, unter anderem auf den Philippinen, in Indonesien und Osttimor, sich zu organisieren.
Die Frauen haben im Jahr 2000 ein Frauentribunal in Tokio veranstaltet, also wo quasi internationale Juristen, Juristinnen zusammensaßen, um Zeugen anzuhören und nachher einen Spruch zu sprechen. Das war natürlich eine symbolische Gerichtsverhandlung zu diesem Thema, aber mit einem eindeutigen Urteil, dass auch das erstens der japanische Kaiser, wie auch alle Nachfolgeregierungen Japans, verantwortlich seien für diese Verbrechen und deshalb auch für Entschädigungen an die betroffenen Opfer. Aber der japanische Premierminister hat noch vor wenigen Jahren gesagt, dass diese Frauen ja keineswegs mit Gewalt in die Bordelle gebracht worden seien, sondern freiwillig gegangen seien. Das ist also skandalös.
Mir geht es nicht ums Geld. Meine verlorene Jugend lässt sich nicht wieder gut machen. Aber solange ich lebe, warte ich auf ein Schuldeingeständnis aus Tokio. Als Nordkoreaner vor einigen Jahren ein paar Japaner entführten und 5 von ihnen umkamen, machten die japanischen Behörden ein Mordsgeschrei und verlangten Entschädigungen von Nordkorea für die Opfer. Dieselben japanischen Regierungsstellen wollen von den zehntausenden jungen und unverheirateten Mädchen, die japanische Soldaten im Krieg missbraucht haben, nichts wissen und nichts hören. Sie warten einfach darauf, dass Frauen wie ich sterben.
Ja, es geht hier gerade um die Ausstellung Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Die Macher der Ausstellung wollten aber auch nicht verschweigen, dass es in Teilen der sogenannten Dritten Welt auch Menschen und Politiker gab, die den Nationalsozialismus oder die beiden anderen Achsenmächte unterstützten. Und weil die Ausstellung jene Kollaborateure erwähnt, ist sie mittlerweile heiß umstritten. Sie wurde als rassistisch bezeichnet und konnte zunächst nicht, wie eigentlich geplant, in der Berliner Werkstatt der Kulturen stattfinden.
Kurz bevor die Ausstellung Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg in der Werkstatt der Kulturen in Berlin-Neukölln eröffnet werden sollte, teilte die Leiterin der Einrichtung, Frau Philippa Ebene, mit, dass sie von ihrem Hausrecht Gebrauch machen werde und die Ausstellung absage, wenn das Kapitel über die Kollaboration nicht aus der Ausstellung verbannt werde. Stein des Anstoßes seien hierbei die Ausstellungstafeln zur Kollaboration des Muftis von Jerusalem gewesen, des Palästinenserführers Hajj Amin el-Husseini, sagt Karl Rössel, der für die Ausstellung verantwortlich ist.
Unsere Kooperationspartner von Afrika Union haben bei dem sogenannten Vermittlungsgespräch, zu dem uns der Integrationsbeauftragte des Berliner Senats, Günter Piening, am 28. August geladen hatte, eindeutig bezeugt auf mehrfache Nachfrage, dass es exakt die Tafeln zu den arabischen Nazi-Kollaborateuren und Kriegsverbrechern waren, die den Stein des Anstoßes bildeten. Erst später kam dann der Vorschlag, wohl weil es zu peinlich gewesen wäre, nur die Informationen über arabische Kollaborateure nicht zu zeigen, aber die aus zu Indien, Thailand, Burma, Indonesien, Argentinien und so weiter hängen zu lassen, dass das gesamte Kollaborationskapitel in der Ausstellung weggelassen werden sollte. Zuletzt, noch diese Woche, war dann die Rede davon, dass insgesamt 18 Tafeln unakzeptabel gewesen seien. Das kann nur bedeuten, dass auch die Abteilung über Judenverfolgung außerhalb Europas unakzeptabel war. Das macht das Ganze nur noch skandalöser.
Recherche International sprach darum von politischer Zensur. Die Jerusalem Post titelte über die Absage der Ausstellung Hiding the Truth About Husseini. Denn offenbar sollte ja ausgerechnet der fanatische Antisemitismus des damaligen Palästinenserführers nicht zur Sprache kommen.
Der Palästinenserführer Haj Amin al-Husseini zum Beispiel appellierte, wie auf einer unserer Ausstellungstafeln nachzulesen ist, am 2. November 1943 bei einer Rede im Islamischen Zentralinstitut zu Berlin an die gesamte arabische Welt, dem Beispiel Nazi-Deutschlands zu folgen und eine, Zitat, endgültige Lösung für die jüdische Gefahr zu finden und, Zitat, alle Juden aus allen arabischen und mohammedanischen Ländern zu vertreiben.
Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter.
Doch die Kritiker der Ausstellung verwehren sich gegen den Vorwurf, die Geschichte um el-Husseini, den Mufti von Jerusalem oder andere NS-Kollaborateure aus der sogenannten Dritten Welt zensieren zu wollen und verweisen darauf, die ursprüngliche und eigentliche Intention der Ausstellung sei es gewesen, den in so vielen Geschichtsbüchern fehlenden Soldaten of Color, den Kolonialsoldaten aus der sogenannten Dritten Welt, endlich einmal ein Denkmal zu setzen. Und eine solche Hommage werde durch die Erwähnung der Kollaboration in derselben Ausstellung angeblich relativiert. Beim Gedenken an den Widerstand Weißer, so die Kritik der Ausstellung, würden dagegen niemals zugleich auch Nationalsozialisten oder deren Kollaborateure erwähnt werden. Und dass dies nun in einer Ausstellung zum Widerstand von sogenannten People of Color gemacht werde, das sei rassistisch. Karl Rösel weist das zurück.
Und dann wurde ja mit übelstem Dreck geworfen, wir seien Kolonialrassisten und weiß ich nicht alles. Also umgekehrt, wir haben zum Beispiel den Begriff Antisemitismus ihr gegenüber nie benutzt, auch wenn die Taz das so lanciert hat, also das sage ich auch mal ganz eindeutig. Wir haben von politischer Zensur gesprochen, dazu stehe ich auch immer noch. Und wir finden es skandalös, dass man nicht über Nazi-Kollaborateure diskutieren darf oder soll in diesem Zusammenhang. Das gehört von uns von Anfang an bei diesem Projekt dazu. Es ist ein Unterthema, es ist ganz klar der kleinere Bereich, aber man kann den nicht übersehen, weil die Kollaboration hat Millionen von Opfern gefordert.
Glaubt man dem Ausstellungsmacher von Recherche International, der die Ausstellung konzipiert hat, war jedoch ein unhistorisches Gedenken nie geplant.
Ich persönlich würde sagen, es ist die größte Hommage, die es in diesem Land bis jetzt gegeben hat an den Beitrag der Kolonialisierten oder von mir aus auch People of Color in diesem Krieg. Aber es ist halt eine historische Ausstellung und keine Heldenverehrung. Und mit der Heldenverehrung fällt man über kurz oder lang immer sofort auf die Nase.
Auch sei es so, Rössel, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in der sogenannten Dritten Welt gar nicht erzählbar, wenn man nicht auch auf die Kollaboration hinweise. Wie etwa, so fragt sich Rössel, solle man denn die Geschichte der französischen Resistance erklären, ohne zugleich vom Vichy-Regime zu reden?
Historisch noch grotesker ist das 40 in der Debatte nachgeschobene Argument, dass auch in Frankreich bei der Erinnerung an die Resistance niemand gleichzeitig an Kollaborateure erinnert wird. Tatsächlich entstand der gesamte Widerstand des freien Frankreichs als Reaktion auf die Kollaborationsregierung von Vichy und ohne Verweis darauf ist er weder darstellbar noch verständlich. Schließlich haben die französischen Widerstandsgruppen und die Vichy-Kollaborateure vielerorts sogar Kriege gegeneinander geführt. So in Dakar, in Nordafrika, in Madagaskar, in Syrien, im Libanon. Übrigens stets unter Einsatz afrikanischer Kolonialsoldaten auf beiden Seiten. Wer sich also mit der Geschichte der französischen Kolonialsoldaten beschäftigen will, kommt an dem Thema Kollaboration schlechterdings nicht vorbei, weil die französischen Widerstandshelden überall gegen französische Kollaborateure gekämpft haben.
Am Beispiel des Massakers von Tiroir, bei dem Kolonialsoldaten, die auf Seiten Frankreichs kämpften, massakriert wurden, als sie ihren Sold verlangten, versucht Rössel zu erklären, auf welche Probleme eine reine Hommage an die Kolonialsoldaten stieße.
Zu dem Massaker in Tiroir haben zwei Referenten in den letzten zwei Wochen hier in den Hallen referiert, Filme gezeigt oder Kommentare abgegeben. Charles Onana vorgestern in seinem Film Frankreich und seine Befreier erwähnt auch das Massaker von Tiaroy, aber erwähnt auch, dass zwei Bataillone von Senegal-Schützen auf Seiten der Franzosen zu denen gehört haben, die geschossen haben, auf ihre eigenen Kameraden. Was machen wir jetzt mit denen? Schneiden wir die raus? Was machen wir mit diesen Informationen? Sie ausschneiden aus den Büchern, sie ausschneiden aus den Filmen. Es geht schlichterdings nicht. Man kann den ganzen asiatischen Krieg nicht erklären, wenn man nicht erklärt, wie die japanische Armee von China innerhalb kürzester Zeit auf die malaiische Halbinsel kommen konnte, wo sie 150.000 Menschen umbrachte, wenn man nicht sagt, dass dazwischen zwei Kollaborationsregimes waren. Das Vichy-Regime in Indochina und der thailändische Militärherrscher Phibun Songkran, der sich ja selber den Titel Führer zulegte. Was machen wir denn mit solchen Geschichten?
Pressemitteilungen der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und anderer Organisationen warfen der Ausstellung auch vor, die Erwähnung der Kollaborateure aus dem Nahen Osten konstruiere, Zitat, eine allzu simple, generalisierende Verbindung zwischen Muslimen und den nationalsozialistischen Verbrechen. Dagegen weisen die Ausstellungsmacher darauf hin,
dass es beispielsweise in Ägypten auch ein Komitee gegen den Antisemitismus gegeben hat. Wir haben bewusst zum Beispiel diese Tafel in diese zu dem Thema Judenverfolgung außerhalb Europas gehängt, von, wo drauf steht, dass es überall dort, wo Juden verfolgt wurden, in arabischen Ländern, in Nordafrika, im Nahen Osten, auch Araber gegeben hat, die Juden versteckt haben, die Juden geholfen haben, die Juden gerettet haben. Wir präsentieren ein konkretes Beispiel: Khaled Abdelwahab aus Tunesien, der eine jüdische Familie gerettet hat, auf einer Farm versteckt hat, nachdem er erfuhr, dass die deutschen Besetzer die Frauen in ein Militärbordell verschleppen wollten. Wir verweisen an vielen Stellen auch im Begleitprogramm immer wieder auf die Beteiligung arabischer Soldaten auf der Seite der Alliierten. In unserer ersten Videoinstallation gibt es 200 Porträts, davon sind 50 von arabischen Kolonialsoldaten, die stehen unter dem Titel Unsere Befreier.
Dass die Kollaborateure aus der sogenannten Dritten Welt keine Wahl gehabt hätten, sich der Zusammenarbeit mit den Achsenmächten zu verweigern, sieht Rössel durch seine Ausstellung widerlegt. Auch das Argument, die Kollaborateure hätten sich allein aus taktischen Gründen im Kampf gegen ihre britischen oder französischen Kolonialherren mit Deutschland, Italien oder Japan verbündet, lässt Rössel nicht gelten.
Das ist auch das, was ich immer den Leuten sage, die sagen, naja gut, die Kollaborateure, die haben sich doch nur gegen ihre Kolonialherren gewendet. Diese Kollaborateure wussten, was passiert. Sie wussten um die Verbrechen der Leute, mit denen sie kollaborierten. Und Bose, der Inder zum Beispiel, sagte hier in Berlin, wo er ja zusehen konnte, wie das jüdische Viertel in Berlin geräumt wurde. Die Kollaborateure saßen teilweise in arisierten jüdischen Häusern. Da wurden die jüdischen Besitzer vertrieben, damit man diese ganzen Verbrecher dort einquartieren konnte. Er sagte explizit, was die Nazis in Europa machen, ist ihm egal. Für mich dümmste Satz in diesem Zusammenhang, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Damit beginnt schon die erste These, dass ich sage, Feind meines Feindes ist überhaupt nicht mein Freund, wenn er Faschist ist.
Auch der Begriff der Dritten Welt im Titel der Ausstellung stieß auf scharfe Kritik. Dieser Begriff sei kolonialrassistisch, so die Pressemitteilung des Berliner Migrationsrates. Die Ausstellungsmacher berufen sich dagegen auf Franz Fanon, der den Begriff der Dritten Welt aufbrachte und in einem eher revolutionären Sinn prägte.
Da wird plötzlich sogar der Begriff Dritte Welt als rassistisch hingestellt. Und Frau Ebene scheut sich nicht, in diesem Zusammenhang auf ihren Vater zu verweisen, der ein Mitstreiter Franz Fanons gewesen sei. Dabei hat eben jener Franz Fanon in seinem berühmten Buch Die Verdammten dieser Erde den Begriff Dritte Welt als antikolonialen Kampfbegriff erst in die internationale Debatte eingeführt, 1961. Zitat aus Fanons Schlussfolgerung in diesem Buch: Für die Dritte Welt geht es darum, eine Geschichte der Menschen zu beginnen, die den von Europa einst vertretenen großartigen Lehren, aber zugleich auch den Verbrechen Europas Rechnung trägt und so weiter und so fort. Wir gebrauchen den Begriff Dritte Welt genau in diesem Sinn und verweisen im Übrigen in den Einleitungen unserer Bücher wie im Prolog zu dieser Ausstellung darauf, dass Generalisierungen grundsätzlich problematisch sind, was im Übrigen auch für den hier in Berlin offenbar völlig unkritisch verwandten Begriff People of Color gilt, der weder Gute noch Böse, weder Herrschende noch Beherrschte, weder Diktatoren noch Unterdrückte kennt und auch zwischen Widerstandskämpfern und Kollaborateuren nicht unterscheidet. Wobei ich, um allen Missdeutungen vorzubeugen, hier ausdrücklich noch einmal betone, dass auf allen Kontinenten zweifellos mehr Menschen gegen Naziterror, Faschismus und japanischen Großmachtwahn gekämpft haben, als an der Seite Deutschlands, Italiens und Japans. Das spiegelt sich auch in den kontinentalen Hauptkapiteln unserer Ausstellung wieder, sowie in den höheren Videostationen. Aber es entspricht der historischen Redlichkeit, neben alledem nicht zu verschweigen, dass es in zahlreichen Ländern der Dritten Welt auch faschistische Bewegungen gab und internationale Netzwerke, in denen diese zusammengearbeitet haben. Diese Kollaboration rund um den Globus hat die Befreiung der Welt vom Nazi-Terror und vom japanischen Großmachtwahn wesentlich erschwert und verzögert. Und die Folge davon waren Millionen zusätzlicher Opfer, die meisten People of Color, die es ohne Kollaboration nicht gegeben hätte.
Die Leiterin der Werkstatt der Kulturen, die war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Sie hat ja mit ihrer Ablehnung diese Debatte angestoßen, die wir hier auch aufnehmen. Und deshalb wandten wir uns an Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Diese Initiative hat auch eine Pressemitteilung herausgegeben, hat sich auch positioniert. Und dort wurde das Konzept der Ausstellung heftig kritisiert und die Leiterin der Werkstatt der Kulturen, unterstützt, um hier neben Karl Rössel, den wir schon einige Minuten gehört haben, auch jemand anders zu Wort kommen zu lassen, nämlich einen Kritiker der Ausstellung, haben wir uns mit Tahir Della getroffen. Und in dieses Gespräch wollen wir die nächsten Minuten reinhören.
Herr Della, Sie sind im Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und auch Ihre Initiative hat die Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg in Ihrer Pressemitteilung ja scharf kritisiert. Haben Sie mittlerweile denn die Gelegenheit gehabt, die Ausstellung sich anzugucken?
Ich habe die Ausstellung angeschaut bei der Eröffnung, bin ich kurz durchgelaufen. Die Kritik, die sich entsponnen hat an der Ausstellung, dazu musste man auch nicht unbedingt die Ausstellung selber sehen. Also es gab ja gewisse Beschreibungen der Ausstellung oder Kritikpunkte an Teilen der Ausstellung. Und das haben wir mit der Frau Ebene diskutiert und besprochen. Und die hat uns auch erzählt zur Vorgeschichte, also wie der Prozess vorher eben war, was für Absprachen es gab, was für Gespräche es gab im Vorfeld der Ausstellung. Und daraufhin haben wir natürlich dann die Kritik durchaus schreiben können. Die Kritik richtet sich auch nicht gegen die gesamte Ausstellung, sondern gegen einzelne Teile davon.
In Ihrer Mitteilung heißt es, der Begriff der dritten Welt weise auf einen unzulässigen Wunsch nach Homogenisierung nicht weißer Menschen hin. Wie soll denn eine Ausstellung, die sich diesem Teil der Geschichte widmet, ohne einen Begriff auskommen, der die Menschen in irgendeiner Form homogenisiert? People of Color oder nicht weiß, das wären ja genauso homogenisierende Begriffe.
Na gut, zunächst, solche Begriffe sind natürlich selbstgewählte Definitionen. Insofern haben die natürlich eine höhere Berechtigung als jetzt Fremdbezeichnungen. Das ist das eine. Das andere ist, der Begriff Dritte Welt ist natürlich stigmatisierend. Er bewertet natürlich, also wie erster, dritter, zweiter, dritter Platz. Das ist natürlich durchaus eine Bewertung oder auch eine Abstufung, die auch fremdbestimmt ist. Also auch die betroffenen Bevölkerungen benutzen solche Begriffe nicht für ihre eigenen Länder oder Kontinente. Das ist das eine. Das andere ist, den Begriff selber gab es in der Zeit noch gar nicht. Es gab also Regionen oder Bevölkerungen, die an dem Krieg gegen den Faschismus teilgenommen haben oder gegen das NS-System. Und die dann zu subsumieren unter Dritte Welt ist unzulässig. Zumal das ja auch in der Ausstellung ja auch Menschen abgebildet werden, die beispielsweise mit den Alliierten gekämpft haben. Also schwarze US-Amerikaner beispielsweise, Kolonialtruppen etc. Also es ist völlig ungenau, die unter diesen gesamtdiskriminierenden Begriff zu subsumieren.
Noch eine Frage zu Ihrer Pressemitteilung. Sie sagen, die Ausstellung versuche, eine allzu simple generalisierende Verbindung zwischen Muslimen und den nationalsozialistischen Verbrechen zu konstruieren. Ist es denn schon verallgemeinernd, wenn der Mufti von Jerusalem erwähnt wird, der mit den Nationalsozialisten kollaboriert hat? Und sollte man diese Tatsache dann einfach verschweigen?
Nee, Frau Ebene hat ja gesagt, dass sie jetzt nicht generell gegen die Erwähnung des Muftis ist, zum Beispiel im Kontext, wenn es um die zeitgeschichtliche Beschreibung geht, wenn es um die historische Beschreibung geht und nicht eine wirklich eine Hommage sein soll. Und das war ihr Anliegen mit der Ausstellung. Also es geht uns nicht darum, jetzt die dunklen Flecken unserer Geschichte auszublenden, weil sie nicht angenehm erscheinen, sondern uns geht es darum, dass wenn schon mal die Gelegenheit da ist, jetzt einen geschichtlichen Aspekt zu beschreiben, der bisher eben kaum vorkommt im Diskurs, im geschichtlichen oder historischen Diskurs, dann ist es eben unnötig, da jetzt Dinge hereinzuzerren, die dem eben nicht zuträglich sind. Also sprich nicht jetzt tatsächlich mal einen positiven Aspekt beleuchten, sondern eben auch tatsächlich dann wieder Aspekte beleuchten, die unter Umständen entweder schon bekannt sind oder unter Umständen auch, und das ist eben diese Generalisierung, dass halt so eine Verknüpfung hergestellt wird, muslimische Welt gleich automatisch antisemitisch, sprich also Bilder wiedergeben, die eben stereotyp sind oder negativ sind.
Sie sagen, Sie sprechen von Bildern oder von Vorstellungen, Stereotypen, die sich festsetzen. Geht es nicht gerade darum, detailliertes und differenziertes historisches Wissen solchen Stereotypen entgegenzusetzen?
Wenn ich eine genügende Ausgewogenheit erreicht habe, aber die ist noch nicht erreicht, wenn ich eine Ausgewogenheit erreicht habe, kann ich natürlich auch kritischer mit Dingen umgehen und vielleicht unter Umständen sogar auch Sachen in Verbindung bringen, die im historischen Kontext so warm, wie sie sind. Aber wenn ich jetzt will, dass ich erstmal natürlich jetzt so einen Ausgleich mal erreichen will, dann ist das dem eben nicht zuträglich.
Aber wenn man die Geschichte jetzt mal als einen Baukasten ansieht, aus dem jede Gruppe oder Nation ihre eigene Identität und ihre eigene Selbstbeschreibung basteln kann, die ihr gerade am besten in den Kram passt, ist das nicht ein Problem?
Nein, überhaupt nicht, weil wie gesagt, ich kann nicht Geschichte schreiben und immer nur aus einer Perspektive beschreiben, die Geschichte, sondern ich muss tatsächlich halt alle Facetten mit einbeziehen. Und das kann ja auch letztendlich jeder, tut nur nicht jeder. Also ich sage jetzt mal, die weiße Mehrheitsgesellschaft tut es nicht, nimmt schwarze Geschichte zum Beispiel in Deutschland nicht wahr. Deswegen ist es natürlich auch unsere Aufgabe, das zu verändern, indem wir dem halt unsere eigene Geschichtsschreibung entgegenstellen. Und auch hier merkt man natürlich, wie wichtig es ist, halt die schwarze Perspektive wahrzunehmen. Weil natürlich eine weiße Person hat natürlich eine andere Herangehensweise an so einen Aspekt als eine schwarze Person. Rücksichtnahmen sind da natürlich unbedingt notwendig, wenn ich jetzt tatsächlich das Ziel verfolge, was der Herr Rössler ja auch kundtut. Also dass er sagt, okay, es geht um den Beitrag schwarzer Menschen oder People of Color zum Sieg über das INS-System.
Und also das macht ja auch eigentlich den allergrößten Teil der Ausstellung aus. Und vor dem Eingang in der Ausstellung steht auch ein Kasten mit der Aufschrift Unseren Befreiern. Und auf diesem Kasten werden dann in einem Fernseher Bilder von Soldaten of Color gezeigt, die eben gegen den Faschismus gekämpft haben.
Richtig.
Schmälert das denn wirklich das Verdienst dieser Menschen, die sich gegen die Nazis engagiert haben, dass es auf der anderen Seite auch Kollaborateure gab und dass das in derselben Ausstellung gezeigt wird?
Naja, wie gesagt, Sie müssen das immer so, man muss das immer so beurteilen, wie wirkt oder was bleibt hängen an Informationen. Also was sehen Leute, was erkennen sie als Zusammenhang, wie gewichten sie solche Informationen? Und wenn ich jetzt tatsächlich halt den Wunsch habe, dass ich halt tatsächlich mal eine Gruppe von Menschen positiv darstellen möchte, dann vermeide ich es natürlich, Aspekte reinzubringen, die dieses Ansehen relativieren wiederum. Und man muss sich, wie gesagt, das haben wir auch geschrieben, man muss sich halt den Umgang generell angucken, wie es halt mit anderen Gruppen gemacht wird.
Frau Ebene hat ja in diesem Zusammenhang mehrfach das Beispiel Stauffenberg genannt, ja, darauf hinzuweisen, dass beim Gedenken an weiße Widerstandskämpfer nicht auch gleichzeitig Nazi-Verbrecher genannt werden. Aber zeigt nicht gerade dieses Beispiel des Stauffenberg-Gedenkens, dass eine solche Art von Gedenken an sich keine gute Sache ist, weil sie immer mehr zur Verdunkelung historischer Tatsachen beiträgt als zu ihrer Reflexion?
Richtig. Also das Beispiel Stauffenberg ist insofern richtig, da gebe ich Ihnen recht, weil natürlich mit dem Gedenken an Stauffenberg natürlich auch gern vergessen wird, was gab es für Prozesse vorher bei dem Mann und welche Haltungen hat er sonst noch. Insofern würde ich jetzt mal sagen, der Vergleich sollte eigentlich nur abbilden, dass halt, wenn Widerstand oder wenn positives geschichtliches Verhalten abgebildet wird, halt darauf verzichtet wird in der Regel, dass ich halt dann gleichzeitig im gleichen Atemzug auch negative Aspekte benenne.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, oder es ist jedenfalls eine Hypothese, dass die Kollaboration von Menschen aus der sogenannten Dritten Welt deshalb für People of Color vielleicht so problematisch ist, weil dies eben den Status als Opfer der Kolonisation relativiert, weil eben einige von ihnen dann selbst nicht nur als Opfer, sondern auch als Täter dargestellt werden. Ist das der eigentliche Grund?
Nein, überhaupt nicht. Es ist im Gegenteil so, dass man natürlich sagen kann, Leute, die in der Regel in Afrika oder auch in anderen außereuropäischen Ländern mit den Unterdrückern kollaboriert haben, das nicht unbedingt gemacht haben, weil sie davon überzeugt waren, dass die Inhalte oder die Ziele ihrer Unterdrücker richtig waren, sondern einfach um selbst zu überleben beispielsweise. Nicht unbedingt würde ich sagen, dass ich gesagt habe, okay, man nimmt den Leuten jetzt die Opferrolle ab, sondern ich denke, dass das natürlich letztendlich genauso Opfer waren wie die Leute, die unmittelbar unter der Unterdrückung gelitten haben. Und die einfach nur eine Möglichkeit gefunden haben oder gesucht haben, zu überleben letztendlich in einem Unterdrückungssystem.
Gilt das denn auch für Kollaborateure, die höchster politischer Ebene den Genozid an den Juden gut gefunden haben, wie jetzt etwa den Mufti?
Das muss man sich immer im Einzelnen nochmal ansehen. Natürlich ist es ganz klar, das kann man ja auch nicht generell sagen. Es geht nicht darum, auch den Mufti jetzt in Schutz zu nehmen, sondern uns ging es tatsächlich darum, dass wir gesagt haben, in dem Kontext, wie wir uns das wünschen, oder dem zusammen, wie wir uns das wünschen, die Ausstellung, hat ja nichts zu suchen. Wenn es jetzt aber, wie gesagt, um eine reine historische Rechercheausstellung ging, ist das völlig legitim, auch dann solche Aspekte mit reinzubringen.
Tja, da bleiben natürlich einige Fragen offen. Zum Beispiel die Frage, ob man denn den Begriff Dritte Welt in den Teil einer Ausstellung schreiben kann oder nicht. Oder sollte man die Geschichte der Kollaboration ausblenden, nur weil man eine schöne Hommage haben will? Und da schließe ich natürlich auch die Frage an, ob man damit nicht die Opfer der Kollaboration verhöhnt. Das Thema Dritte Welt, Kolonialismus, Zweiter Weltkrieg und Rassismus ist übrigens auch Thema der aktuellen Ausgabe der Jungle World. Und dort wird dann ebenfalls diskutiert über diese Ausstellungsdebatte, teilweise auch ausführlicher und differenzierter, als wir das hier in den letzten Minuten machen konnten. Deswegen hier der Hinweis auf die aktuelle Ausgabe der Jungle World.